Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max Wieseler, Moviepilot-Redakteur, und heute könnt ihr euch wieder auf spannende Serientipps und jede Menge Serienvorfreude freuen, denn wir stellen euch die spannendsten Serienstarts vor, die es im Oktober bei Netflix, Amazon und Co. zu entdecken gibt und die ihr vielleicht nicht verpassen solltet. Das mache ich natürlich nicht allein und heute begrüße ich mal wieder im Podcast meinen Kollegen Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Max.
Vielleicht hört ihr es oder noch nicht. Wir sitzen heute leider nicht in einem Raum. Ich sitze zu Hause, Matthias sitzt im Podcast-Studio und vielleicht habt ihr es an meiner Stimme schon gehört. Ich bin leider erkältet, aber weil ihr alle immer so vorfreudig auf unsere Monatsvorschau wartet, wollte ich euch nicht hängen lassen. Große Aufopferung. Nach 20 Litern Tee jetzt bin ich, glaube ich, bereit für den Podcast. Also verzeiht mir bitte die heisere Stimme und ich denke, wir kommen irgendwie heil durch die Vorschau heute. Matthias, bist du bereit?
Ich bin bereit. Danke dir für deine Aufopferung. Es ist echt nicht selbstverständlich, dass du das hier durchziehst. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch dir so viel Redeanteil wie möglich abnehmen kann, damit wir hier einigermaßen heil durchkommen.
Wir schaffen das. Let's go.
Der Herbst ist da und damit sind wir wieder in der richtigen Jahreszeit angekommen, um jede Menge Serien zu schauen. Es wird dunkel, das Wetter wird kalt, also ideal, um direkt nach dem Feierabend den Fernseher anzumachen, sich unter eine Decke zu mummeln, den Fernseher zu starten. Aber ja, was schaut man dann da eigentlich? Das ist die große Frage. Und damit ihr an den Massen der Neustarts, und es gibt wirklich im Oktober wieder sehr viele, über 100 Stück haben wir gezählt, nicht komplett verloren seid, den Überblick verliert, sind wir die Startlisten der deutschen Streaming-Anbieter durchgegangen und haben euch 15 Serien und Staffeln herausgesucht, die unserer Meinung nach interessant sind. Einige davon können wir auch schon richtig empfehlen, weil wir einen Blick reinwerfen konnten. Andere stellen wir euch jetzt einfach vor, weil sie vielversprechend klingen, aufgrund der Prämisse, aufgrund des Casts, aufgrund der Kreativen, die beteiligt sind. Natürlich gibt es das wie immer spoilerfrei und wir gehen die Starts chronologisch durch, also fangen Anfang des Monats an, kommen Ende Oktober irgendwo raus. Wir haben auch jetzt noch zwei kleine Serientipps mitgebracht, die wir euch Bonus obendrauf vorstellen und keine Angst, wie immer findet das alles spoilerfrei statt. Also ihr könnt einfach euch zurücklehnen und zuhören. Mitschreiben müsst ihr auch nicht. Wir haben alles in den Shownotes festgehalten, was es so an Startdaten, Serientiteln und wichtigen Basic-Informationen gibt, damit ihr später diesen Podcast als Grundlage für euren Oktober nehmen könnt. Genau, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt uns abonnieren in der Podcast-App eures Vertrauens und da könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen. Das hilft natürlich immer sehr, damit der Podcast auch für andere gut ausgezeichnet wird. Und wenn ihr eine spannende Serie entdeckt habt oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns liebend gerne eine Mail an podcast@movieplot.de. Ja, damit ist, glaube ich, das Wichtigste an Housekeeping geklärt. Bevor wir jetzt uns hineinstürzen in unsere 15 Streaming-Tipps, gibt es noch eine kleine Nachricht von unserem Sponsor Magenta TV.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, bevor wir jetzt aber wirklich gleich tief in den Serienherbst eintauchen, blicken wir noch einmal kurz zurück auf den vergangenen Monat. Matthias, hast du da noch eine Serienempfehlung oder irgendwas, was dich aktuell begeistert mitgebracht?
Ja, ich muss gestehen, ich habe nicht sehr viel geschaut. Und das Einzige, was ich in Gänze geschaut habe, darüber haben wir beide ja tatsächlich schon hier im Podcast gesprochen, nämlich The Penguin, die neue DC-Serie mit Colin Farrell, die bei Sky in Deutschland läuft. Deswegen schmuggle ich hier noch eine Serie rein, auf die ich mich tierisch freue, sie weiterzuschauen, nämlich Industry. Da bin ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wann da die letzte Staffel kam. Es fühlt sich schon ewig her, aber da kommt jetzt eine neue Staffel. Wir sind bei der dritten angekommen und die wartet mit einem ganz großen Upgrade im Cast auf. Kit Harington spielt da ab sofort eine Rolle, den vielleicht Serienfans aus dieser kleinen, feinen HBO-Serie Game of Thrones kennen könnten. Da war er als Jon Snow unterwegs. Jetzt stürzt er sich hinein in die Welt der Finanzhaie von London. Das ist so eine, ja genau, das ist so eine Art von Serie. Wir finden uns im London der Gegenwart wieder in einem Finanzunternehmen, wo junge Menschen gegeneinander antreten und konkurrieren. Von den neuen Anwärterinnen wird nur die Hälfte übernommen und entsprechend giftig fällt die Arbeitsatmosphäre aus. Ich muss jetzt gestehen, ich bin gar nicht so sehr drinne, eben weil das so lange her ist, dass ich die ersten beiden Staffeln geschaut habe. Aber ich habe mir die Serie als so eine Art Light Succession abgespeichert. Und genau darauf freue ich mich jetzt, wenn es weitergeht, wieder in so eine Welt reinzukommen, die sich erstmal sehr, sehr kalt anfühlt. Aber man ist dann doch irgendwie involviert in jedes Figurenschicksal. Und die ersten Episoden sind auch wirklich alle immer so gut geschrieben, dass das einmal alles verloren ist und dann trotzdem wieder alles möglich scheint. Das ist wirklich ein ganz großer Reiz für mich an dieser Serie, dass du ständig in so einer Achterbahnfahrt drinne sitzt. Und für mich ist das einer der großen Most Wanted dieses Jahr noch auf meiner Serienwatchliste. Max, was schaust du denn gerade so?
Ich habe wirklich viel schon Positives von Industry gehört. Ich habe immer noch nicht reingeschaut und jetzt nur gesehen, die Bewertung von der dritten Staffel. Die sind ja alle Meisterwerk
ja ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, dass die richtig geklettert ist, so im Ansehen. Die ist da gestartet und das haben wenig Leute registriert und nach wurde klar, oh wow, das ist ja wirklich ein sehr, sehr ernstzunehmendes, aufregendes Drama.
So wie bei Succession.
Ja, im Endeffekt.
Genau, was habe ich noch mitgebracht? Nachdem ich im Podcast schon so oft jetzt Agatha All Along mit Vorfreude gehypt habe und in der letzten Monatsvorschau noch nicht direkt drüber sprechen durfte, will ich das jetzt einmal ganz kurz noch nachholen. Ich bin total begeistert, auch weil es mal was ganz anderes ist, als was man sich von einer MCU-Serie erwarten würde. Ja, der Einstieg, der ist noch nicht so das große Highlight für mich gewesen, auch ich glaube für viele, weil der sehr expositionslastig ist und die Serie geht erst so ab Folge 3 richtig los und dann macht sie auch mir richtig, richtig Spaß. Ich mag die Dynamik dieses ganzen Hexenensembles sehr, vor allem Catherine Hahn und Aubrey Plaza haben eine explosive Chemie, anders kann man das nicht beschreiben. Und das Konzept ist cool, dass die Hexen jede Folge neue Tests in Form von, man kann es eigentlich nur Escape Rooms nennen, bestehen müssen. Und das ist so ein toller Mix aus Horrorcamp, Queerness und massig Mysterien. Also gerade jetzt pünktlich zur Halloween-Zeit. Sie endet sogar auch mit einer Doppelfolge direkt am 31. Oktober. Es ist, glaube ich, genau das Richtige für die Herbstzeit. So, und dann starten wir jetzt aber in den Oktober rein. Und ich fange mal gleich mit der ersten Serie an. Die startet am 2. Oktober bei Apple TV Plus. Und sie heißt Where's Wanda? Ja, wo ist sie denn?
Moment, redest du immer noch über Agatha und WandaVision, oder?
Sind wir schon woanders angekommen? Ist eigentlich eine gute Überleitung. Nein, es geht nicht um Wanda Maximoff, sondern um eine Teenagerin namens Wanda Klutt. Und das ist eine meiner größten Serienüberraschungen des Monats tatsächlich gewesen. Ich habe sie nämlich schon gesehen. Das ist die erste deutsche Originalserie von Apple TV Plus. Also eher gemischte Vorfreude, eine neue Apple TV Plus Serie, yay, eine neue deutsche Serie ist jetzt nicht so die große Vorfreude immer. Und das ist eine klassische Thriller-Story, gemixt mit schräger und witziger Familiendrama-Serie. Und ich war selbst total überrascht, wie sehr mir die Serie mit jeder weiteren Folge gefallen hat. Ich kann ja mal kurz erklären, worum es geht. Also das Ehepaar Dedo und Carlotta Klutt, das ist mit dem Nerven am Ende. Seit Monaten schon fehlt von ihrer 17-jährigen Tochter Wanda, daher auch der Titel, jede Spur. Und die Polizei ist keine richtige Hilfe. Und statistisch gesehen bleibt der Familie bleiben nur noch wenige Wochen Zeit, ehe die Chancen, dass Wanda noch am Leben sein könnte, auf unter 10% fallen. Und die Klatz müssen jetzt deshalb selbsttätig werden und drastische Maßnahmen ergreifen. Und dafür ist die erste Amtshandlung als Elektroinstallateure verkleidet und mit von ihrem Sohn Ole besorgten Überwachungsgeräten im Gepäck beginnt die Familie Klatt, den gesamten Vorort Sundersheim Stück für Stück zu verwanzen. Und so erhoffen sie sich, irgendwelche neuen Hinweise auf den Verbleib von Wanda zu bekommen, aber stattdessen stoßen sie auf zahlreiche andere Geheimnisse und Verbrechen, die ihre Nachbarn und Nachbarinnen verbergen. Wird einfach mal die ganze Nachbarschaft ausspioniert. Und die beiden Eltern werden gespielt von, jetzt kommt's, Heike Makatsch und Axel Stein. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass dieses Duo funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich überraschend gut. Und vor allem Heike Makatsch hat mich richtig begeistert in der Serie. Sie ist wirklich das Highlight. Ihre Figur, so diese Mutter, ihre Mutterfigur spielt sie wirklich so zwischen Witz und Tragik. Und die hält das alles zusammen, die ganze Serie. Ganz, ganz fantastisch. Und ich bin tatsächlich etwas traurig, dass die Serie nur 8 Folgen hat, weil dieses Konzept, dass die Klatz pro Folge jeweils ein neues Nachbarhaus überwachen und auf Geheimnisse stoßen, das hätte auch locker so eine klassische 20-Folgen-Staffel füllen können, dürfen. Ich hatte mich so ein bisschen an Desperate Housewives schon erinnert, gefühlt. Und diese Kleinstadt Sundersheim, die fiktive Kleinstadt, steckt wirklich voller schräger Charaktere. Und ich war erstaunt, wie wholesome die Serie teilweise ist, was man gar nicht erwartet eigentlich bei der Thematik. Natürlich geht's auch um ernste Themen wie Trauer, Verlust und natürlich diese Entführungsgeschichte auch. Aber die Serie ist größtenteils verdammt witzig, hat tolle Charaktermomente, die clever aufgebaut werden. Zum Beispiel Dedo, der Familienvater, der scheitert immer wieder daran, wenn sie in Häuser einbrechen, daran, Schlösser zu knacken. Und später fiebert man einfach richtig mit ihm mit, ob es ihm denn nun endlich gelingt oder nicht, wenn es wirklich drauf ankommt. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Genau, 8 Folgen sind das Ganze ab 2.10. und die Serie läuft wöchentlich bis zum 13. November. Und ich hoffe, ihr habt mit US-Wanda auch so viel Spaß wie ich. Matthias, hattest du die schon auf der Watchlist, die Serie?
Tatsächlich nicht. Ich meine, sie ist schon ein paar Mal hier bei uns im Redaktionsteam gefallen, aber ich wusste bis gerade auch nicht wirklich, worum es geht. Klar, der Serientitel ist ein bisschen leitend, aber ich mag irgendwie diese Idee, was du gerade beschrieben hast mit den Häusern, die so ausgekundschaftet werden. Es erinnert mich so ein bisschen, keine Ahnung, ob das vom Tonfall jetzt hertrifft, aber wenn im zweiten Paddington-Film die Leute bei Hugh Grant ins Haus einbrechen oder so und du auch irgendwie so minimalen Einblick in ein kleines Leben, irgendwie sowas Verborgenes entdeckst von Menschen, die theoretisch Nachbarn oder in der Nachbarschaft sind, aber ja, weiß nicht, es sind trotzdem mal viele Fragezeichen über den Leuten. Also ich bin vorsichtig neugierig, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, vorsichtig gehypt.
Ja, vorsichtig, keine Ahnung. Aber speaking of Hype.
Genau, ich wollte gerade sagen, die nächste Serie, die ist dann wirklich Hype. Am 3.10. bei Netflix, Heartstopper Staffel 3. Persönlich bei mir große Freude. Wir haben im Podcast schon öfter über die Serie gesprochen. Deswegen halte ich jetzt auch recht kurz bei Moviepilot eine Durchschnittswertung von 8,1. Und das völlig verdient. Das ist eine ganz bezaubernde queere Teenie-Liebesserie über das Verliebtsein und die Komplexität der Gefühle als Jugendlicher. Und das Ganze basiert auf der Comicreihe von Alice Oseman. Und im Kern geht es um die Boy-Meets-Boy-Romanze zwischen den Teenagern Nick und Charlie, gespielt von Kit Connor und Joe Locke. Joe Locke, der jetzt noch eine Serie parallel hat bei Disney Plus und im Marvel Cinematic Universe angekommen ist. Und natürlich geht es auch so um ihren Freundeskreis. Und Heartstopper ist einfach, ich glaube, für mich und für viele andere Balsam für die Seele. Eine wirklich wholesome Serie, die uns lachen und weinen lässt und dabei auch immer wieder ernste Themen anspricht, wie Mobbing, Homophobie und Mental Health Probleme. Und das vor allem jetzt auch in der dritten Staffel. In Staffel 3 wird die Geschichte nämlich nochmal emotional komplexer und erwachsener, wenn nämlich jetzt Charlies Essstörung und psychische Probleme in den Fokus rücken. Und ich konnte schon reinschauen. Tief erkältet habe ich Heartstopper angemacht und es hat mir sehr geholfen. Also es ist auch eine Serie, die man auch krank schauen kann. Da geht der ganze Rotz geht nämlich raus.
Ich finde, es gibt
ich habe einige Tränchen vergossen.
Es gibt nichts Wichtigeres als so eine Serie, wenn man krank ist, die dich einfach nur umarmt und du weißt, du kannst damit zumindest irgendwie durch den Tag kommen. Das ist doch sehr schön. Heartstopper. Vielleicht so zusammen mit Sex Education auch irgendwie die Speerspitze von Netflix aktuellem Coming-of-Age-Aufgebot, würde ich sagen, oder?
Ja, nur dass die eine schon zu Ende ist und die andere hoffentlich noch nicht.
Okay, dann gehen wir weiter zu einem deutlich gruseligeren Tipp. Der kommt als Sprachnachricht von Andrea. Willkommen in der Welt von From Staffel 3 bei Paramount Plus.
Hey, hier ist Andrea und ich darf einmal mehr eine meiner aktuellen Lieblingsserien hypen, eine Horrorserie, perfekt für Halloween. Es geht um eine vierköpfige Familie, die strandet in einer Kleinstadt, die niemand verlassen kann. Es ist natürlich die Rede von From. Es gibt bereits 2 Staffeln bei Paramount Plus und am 4. Oktober startet die 3. Staffel. Ich freue mich unfassbar drauf. Ich glaube, das ist eine meiner Top 5 liebsten Serien bzw. Staffelstarts. Dieses Jahr, es ist eine Serie, die wurde quasi für mich geschrieben, also nicht tatsächlich, aber es fühlt sich so an. Es ist eine Rätsel-Mystery-Monster-Drama-Gore-Serie, die stark an Lost erinnert, wegen dem Mystery-Box-Prinzip, aber The Walking Dead in krass brutalem Gore in nichts nachsteht. Und lasst mich noch einmal kurz darauf eingehen, worum es eigentlich geht. Es geht, wie gesagt, um eine vierköpfige Familie, die strandet bei einem Roadtrip in einer mysteriösen US-Kleinstadt. Allein das liebe ich ja schon. Und beim Versuch, die Stadt wieder zu verlassen, landen sie wieder in der Stadt. Und als es dunkel wird, versucht Sheriff Boyd Stevens, gespielt von dem großartigen Harold Perrineau, auch bekannt aus Lost, die verwirrten Neuankömmlinge davon zu überzeugen, in einem Haus zu bleiben und nicht nach draußen zu gehen. Denn sobald die Sonne untergeht, wandern Gestalten aus dem Wald in die Stadt, die nichts lieber machen, als Blutbäder zu hinterlassen. Es ist absoluter ab 18 Gore. Es ist ein Paradebeispiel für Mystery Box Serie. Das haben Serien wie Lost, Heroes, Dark oder zuletzt auch das fantastische Yellow Jackets ganz wunderbar gemacht. Es steht ein großes Rätsel im Zentrum, das über viele Staffeln hinweg nicht so komplett gelöst wird. Bei From gibt's tatsächlich nur kleine Bits hier und da, was zur Hölle in dieser Kleinstadt abgeht. Nichtsdestotrotz finde ich es unter anderem wegen den fantastischen Charakteren so spannend. Das sind nämlich keine hirnlosen Idioten, wie es ganz oft ist in Horrorerzählungen. Das sind intelligente Personen, die wirklich, wirklich herausfinden wollen, systematisch, was zur Hölle hier abgeht. Und ich würde sagen, ihr solltet euch davon selber überzeugen. Wer sich denkt, ja, schon die 3. Staffel, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich. Die 2. Staffel ist noch besser als die 1., meiner Meinung nach. Und wenn man auf die IMDb-Bewertungen guckt, für die 1. Folge der 3. Staffel, die in den USA schon Premiere hatte, dann startet die 3. Staffel richtig stark mit der besten Folge bisher in der ganzen Serie. Wie gesagt, 4. Oktober geht's los. Ihr könnt bequem die nächsten Wochen noch Staffel 1 und 2 nachholen und dann, wenn die 3. Staffel komplett ausgestrahlt wird, was wöchentlich passieren wird, weil es in den USA auch gerade erst angelaufen ist, dann könnt ihr auch die 3. Staffel direkt streamen. Viel Spaß beim Gruseln!
Danke, Andrea, für die Nachricht. Jetzt bin endlich ich an der Reihe und darf was vorstellen. Ich habe mitgebracht The Franchise, die startet am 7.10.2024 bei Sky. Es handelt sich da eigentlich um eine Serie, die in den USA bei HBO kommt und geschaffen wurde sie von John Brown, der vielleicht, wenn ihr sehr aufmerksam die Credits von Succession, von Veep oder von Avenue 5 oder so gelesen habt, da ab und zu mal als Autor aufgetaucht ist. Und ich glaube, Veep und Avenue 5 sind auch die Worte, die uns zu dem größten Namen oder zumindest dem größten Seriennamen des Projekts hinführen, nämlich Armando Iannucci, der Serienschöpfer eben von Veep und Avenue 5 und so politischen Satiren wie The Death of Stalin und The Thick of It. Der ist hier als ausführender Produzent mit an Bord und ein großer Regiename ist auch noch In den Credits vertreten, den ich erwähnen möchte, Sam Mendes.
Ein kleiner Name.
Ja, ein kleiner Name. Also Sam Mendes, zweifacher Bond-Regisseur, Spectre. Und Skyfall hat hier All-Time-Classics wie Beautiful Mind gedreht, wobei, who knows, ob man das heute noch sagen kann. Road to Perdition fand ich richtig stark, 1917, dieser Kriegsfilm, der vermeintlich in einer langen Einstellung gedreht wurde. Also jemand, der wirklich schon ganz, ganz, ganz viel Kino geschaffen hat, inszenierte jetzt die Pilotfolge für eine Serie, die sich mit dem Superheldenboom in Hollywood auseinandersetzte, Franchise. Also es geht letzten Endes um die Entstehungsgeschichte einer Comic-Verfilmung, bei der alles drunter und drüber läuft. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, weil ich schon so gar nicht genug davon bekommen kann, wenn der Hollywood Reporter oder so wieder einen Hintergrundbericht auspackt, wo sie erzählen, oh Gott, und hier wurde das Drehbuch in letzter Sekunde umgeworfen. Dieser letzte Akt wurde komplett nachgedreht. Weiß nicht, da gibt's ja die wildesten Geschichten, gerade bei Comic-Verfilmungen, weil das gerade eben eines der populärsten Genres im Blockbuster-Kino ist. Und The Franchise, die Serie, beschäftigt sich jetzt eben mit der Entstehung von, Achtung, ich hab's rausgesucht, Tecto, Eye of the Storm, heißt der Film, der fiktive Film, der da gedreht wird. Und wenn ihr euch den Trailer mal anschaut, könnt ihr auch schon, da kennt man irgendwie sehr viele von diesen klassischen Situationen, wo man immer in den Hintergrundberichten liest irgendwie, dass es eben zwischen den Kreativen und dem Studio kracht, dass ein interessanter Regisseur hereingeholt wird, der prinzipiell auch eine Vision mitbringt, wo es sich sicherlich lohnen würde, das auf der großen Leinwand zu sehen. Aber dann kommen irgendwelche Menschen, machen sehr viele Notizen und ja, dann zerfällt der Film in seine Einzelteile. Daniel Brühl ist hier tatsächlich der deutsche Autorenfilmer, der an Bord geholt wird, um Tecto, Eye of the Storm umzusetzen. Das finde ich schon mal ein sehr, sehr, sehr tolles Casting. Ich glaube, die eigentliche Rolle spielt er, Hauptrolle spielt er aber gar nicht. Das ist Himesh Patel, sein Regieassistent, der versucht, das ganze Megaprojekt irgendwie noch zusammenzuhalten, der sich quasi zwischen all den Fronten positionieren muss und irgendwie gucken muss, dass das Ganze über die Bühne geht. Eine Figur, die da auch noch wichtig ist, ist Aya Cash als Produzentin des ganzen Films. Und ansonsten kommen echt viele interessante Leute vor, wie zum Beispiel Richard E. Grant, der, glaube ich, immer ganz gut ist in Stoffen, die auf so einer bitteren, humorvollen Note irgendwo enden können. Ich bin auch gespannt auf Billy Magnussen. Der war ja neulich auch schon in irgendeinem James-Bond-Film zu sehen. Leider nicht in einem von Sam Mendes, sondern hier in dem allerletzten No Time to Die. Da hat er so einen Henchman gespielt und er hat auch irgendwie, also wenn man den richtig einsetzt, das kann urkomisch werden. Und hier spielt er auch irgendwie so den Typ, der vor der Kamera halt versucht, dieser richtig starke Superheld zu sein, aber halt auch merkt, naja, ich stecke gerade in einem Plastikkostüm und hinter mir ist ein Greenscreen aufgestellt. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier wirklich tue. Es sieht sehr witzig aus, sehr bissig aus. Es könnte exakt den Zeitgeist treffen. Vielleicht erleben wir hier die Beerdigung des Superhelden-Kinos, vielleicht einen sehr cleveren Kommentar darauf. Ich glaube, die Serie kommt zu einem ganz guten Zeitpunkt und ich bin auf alle Fälle gespannt. Es sind 8 Folgen, die, nehme ich mal, an einem Wochentakt veröffentlicht werden. HBO Sky. Da ist das ja eigentlich gang und gäbe. So, The Franchise. Wer Wieb gesehen hat, weiß sowieso, dass Iannucci für köstliche Unterhaltung steht.
Ich bin schon sehr gehypt auf die Serie und ich bin gespannt, ob es da noch einige Gastauftritte gibt. Ich habe ja zuerst gestern ein Szenenbild aus der Serie gesehen, wo sie gerade Tecto drehen. Und anscheinend spielte auch Catherine Waterston mit in der Serie.
Oh, ja cool. Fantastic Beasts.
Taucht zumindest auf einem Bild auf. Ja. Und natürlich interessant, dass die Leute, dass viele, die da mitmachen, selber halt schon Teil von Superhelden-Franchises sind oder waren.
Was mich dann auch interessiert, ob da so nach und nach dann rauskommt, okay, das basiert wirklich alles auf wahren Geschichten.
Ja, da bin ich sehr gespannt. So, und dann haben wir am 10. Oktober noch eine Serie. Da geht es nicht um Superhelden, aber es spielt jemand mit, der eine Superheldin gespielt hat. Und zwar heißt die Serie Joan bei Magenta TV und das Ganze ist eine britische Miniserie nach wahrer Geschichte und zwar die der Juwelendiebin Joan Hennington und das Ganze basiert ist auf Vorlage von Joan Henningtons eigener Memoiren, die 2004 veröffentlicht wurden. Die heißen I Am What I Am, The True Story of Britain's Most Notorious Jewel Thief by Joan Hennington. Und das Ganze sind 6 Folgen. Und besonders spannend ist natürlich die Besetzung der Hauptfigur. Die wird nämlich gespielt von Sophie Turner, a.k.a. Sansa Stark, a.k.a. Jean Grey. Da haben wir wieder den Superhelden-Vergleich. Und die zweite Hauptrolle, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, spielt Frank Delane. Der ist nicht nur bekannt als junger Tom Riddle aus Harry Potter und der Halbblutprinz, sondern vor allem auch als Nick Clark aus Fear the Walking Dead, wo er 4 Staffeln mitgespielt hat, beziehungsweise 3,5. Oder auch zuletzt zu sehen war in den Serien Die Schlange von Essex und Renegade Nail. Aber da habe ich mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Vor allem dann auch mit seinem britischen Heimatdialekt. Genau, aber worum geht es? Das Ganze spielt in Großbritannien in den 1980er Jahren. Joan Hannington lebt in Kent mit ihrer kleinen Tochter Kelly. Ihr Partner ist kriminell, ab und zu gewalttätig und kaum zu Hause. Und so richtig befreien kann sie sich auch nicht aus dieser Situation. Doch dann wird sie eines Abends von Gangstern in ihrer Wohnung belagert und zusammengeschlagen, die nach ihrem Freund suchen. Und da ist dann nun endlich das Fass zum Überlaufen gebracht worden. Sie ergreift die Chance zur Flucht. Doch Joan sieht erstmal keine andere Möglichkeit, als ihre Tochter dem Jugendamt bzw. dem Foster Care System zu übergeben, um sie zu beschützen vor den Gangstern, die möglicherweise hinter ihr her sind. Und in London kommt sie dann bei einer Freundin unter und arbeitet erstmal in einem Friseursalon. Und um ihre Tochter besuchen zu können, braucht sie aber ein Auto. Also was tut sie? Ihre kriminelle Ader erwacht. Sie schließt einfach mal ein Auto kurz und wird natürlich auch erwischt dabei direkt und landet im Knast und verliert ihren Job. So, dann ist sie komplett niedergeschlagen und entdeckt eine Annonce in der Zeitung. Ein Juwelierladen sucht eine Verkaufsassistentin. Und so beginnt dann für Joan der nächste Job. Und vor allem funkelnde Steinchen faszinieren sie sehr. Und wie heißt es so schön? Gelegenheit macht Diebe. Eines Tages steht nämlich der Tresor offen in dem Juwelierladen, wo sie arbeitet. Und sie nimmt ein paar kleine Diamanten in die Hand. Und was macht sie damit? Sie verschluckt sie. Sie guckt sich diese Diamanten an und haps, weg damit. Genau. Und daraufhin lernt sie dann noch in einer Bar einen charmanten Antiquitätenhändler und Kriminellen kennen. Das ist dann Frank Delane, beziehungsweise in der Serie heißt er Boise. Und zwischen ihnen funkt es sofort und die beiden werden zu einem kriminellen Duo. Also sie klaut und er hat Kontakte, um die Ware abzunehmen. Und zuerst klaut sie mit gefälschten Schecks dann teure Klamotten in Kaufhäusern, die Boise dann verhökert. Aber was sie eigentlich wirklich will, sind funkelnde Steine klauen. Und aber damit ihre Diebstähle erstmal nicht auffallen, muss sie natürlich erstmal kleine Sachen machen. Und damit das alles nicht auf sie zurückfällt, nimmt sie immer neue Identitäten an und wird zu so einer Verkleidungskünstlerin. Aber dabei denkt sie die ganze Zeit eigentlich nur an ihre Tochter. Das macht sie ja für die. Aber das System, muss sie dann merken, gibt die Tochter nicht so leicht wieder her. Und erstmal muss sie beweisen, dass sie viel Einkommen hat und ihrer Tochter ein ordentliches Leben zu ermöglichen. Und dafür braucht sie Geld. Viel, viel Geld. Und damit ist der Weg geebnet, dass sie bald zur meistgesuchten Verbrecherin des Landes wird. Oder wie der britische Trailer, den hatte ich gesehen, der beschreibt es auch sehr treffend, ihre Figur. Mother, Lover, Liar, Thief. So. Also ich denke mal, für Fans von Sophie Turner ist die Serie schon mal besonders spannend. Vor allem nach Game of Thrones und dem X-Men-Flop oder dem Ende der X-Men fehlte mir zumindest noch so ein bisschen so dieses Vorzeigeprojekt, so was jetzt so der nächste Schritt ihrer Karriere den definiert. Weil viel hat sie danach eigentlich nicht gemacht. Also sie war in dieser Quibi-Serie Survive. Das ist schon mal nicht der große nächste Karriere-Step, in einer Quibi-Serie aufzutreten. Und sie war in der True-Crime-Serie The Staircase bei HBO Max, da hatte sie auch eine Rolle. Aber sonst so was Großes für Sophie Turner gab es bisher nicht. Ich weiß nicht, ist dir noch irgendwas aufgefallen?
Nee, ich musste auch tatsächlich als allererstes an die Quibi-Serie denken. Und die wollte ich damals sogar schauen, weil ich eigentlich dachte, warum nicht? Aber habe ich bis heute nie getan und ich glaube, das wird auch niemals passieren einfach. Es sei denn, ich muss irgendwann mal eine ganz große Sophie Turner-Recherche machen, dann werde ich mir das irgendwie der Komplettheit halber anschauen. Aber ja, schön, dass ihr da jetzt...
Vielleicht ist Vielleicht ist Joan dann genau jetzt das Projekt, auf das alle Sophie Turner-Fans gewartet haben. Genau, weil auch ganz interessant ist, hierzulande ist die Serie nämlich, kommt sie sehr, sehr nah am internationalen Start. Das Ganze ist nämlich im Ursprung eine ITV-Serie, der britische Sender ITV. Da ging sie am 29. September an den Start und in den USA startet die Serie am 2. Oktober bei, Achtung, jetzt kommt's, The CW. Der große Jugendsender, der er mal war. Genau, und hierzulande dann fast parallel ab dem 10. Oktober. Insgesamt sind das 6 Folgen, je um die 50 Minuten. Ich habe die ersten 2 schon gesehen und werde auch die nächsten 4 noch gucken. Ist das etwas, was du auf der Liste hast?
Sagen wir
für deine große Sophie Turner Recherche.
Für die große Sophie Turner Recherche steht's auf Platz 1. Für was ich wirklich aktiv im Oktober schauen werde, befürchte ich eher sehr weit hinten. Ja, also
weil
ich werde
zu viel startet.
Ja, genau. Deswegen so die Serie, die ich als nächstes vorstellen werde, ist definitiv ein paar Plätze weiter höher. Ich bin nämlich riesiger Tomb Raider Fan und bei Netflix startet da ein neues Projekt, leider kein Live-Action-Projekt, sondern nur in Anführungsstrichen ein Animationsprojekt. Aber das kann ja auch ganz interessant werden, weil Netflix ja hier mit einer anderen animierten Videospielverfilmung erst bewiesen hat, dass da auch ganz Tolles rauskommen kann, nämlich Arcane. Gab's ja hier, geht auch jetzt bald weiter. Aber vorher bekommen wir Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, nicht sehr kreativ, betitelt. Ja, das Ganze geht auf diese Videospielreihe zurück, die, glaube ich, seit irgendwie so Mitte der 90er existiert, um die Abenteurerin Lara Croft, die sich da verschiedene Schätze sucht, mit zwielichtigen Leuten sich anlegt und auch das ein oder andere übernatürliche Ereignis erlebt. Ich bin zu Tomb Raider, glaube ich, vor allem durch die Filme gekommen. In den 2000ern gab es da 2 Kinofilme mit Angelina Jolie und jetzt vor ein paar Jahren auch das Reboot mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Das ist allerdings nicht abgehoben und dann sind die Pläne, die da existierten für eine neue große Kinoreihe, sehr schnell wieder zerfallen. Und dann war die Frage, ja gut, was machen wir jetzt mit der Marke? Und eine Antwort darauf, also es sind diverse Tomb Raider-Projekte in Entwicklung. Hier Phoebe Waller-Bridge entwickelt zum Beispiel eine Live-Action-Serie für Amazon Prime Video, aber Netflix war schneller mit seiner Animationsserie, die jetzt erstmal kommt. Am 10.10. 2024 werden alle 8 Folgen der ersten Staffel bei dem Streamer veröffentlicht. Und das Interessante ist, dass sie jetzt nicht unbedingt auf eigenen Beinen steht, diese Serie, sondern sie setzt an die schließt an die Kontinuität der letzten Videospieltrilogie an. Die wurde ja so zwischen 2013 und 2018 sind 3 Tomb Raider-Spiele erschienen, die sehr eng zusammenhängen und sich so mit der Origin-Story von Lara Croft beschäftigen. Das erste hieß damals auch ganz schlicht betitelt einfach Tomb Raider. Danach kam Rise of the Tomb Raider und dann Legend of the Tomb Raider. Und da schließen wir jetzt so ein paar Jahre später an und schauen, wie es weitergeht. Der Trailer ist leider nicht vom Stil wirklich so mit Arcane vergleichbar. Es ist eher, falls ihr Castlevania gesehen habt, auch so eine Videospielverfilmung bei Netflix im Animationsgewand. Das geht schon sehr in die Richtung und das ist auch kein Wunder, weil das gleiche Studio dahinter steckt, nämlich Powerhouse Animation. Aber nur damit ihr so ein grobes Bild davon habt, was für eine Art von Animationsserie das ist. Interessant ist auf alle Fälle noch, wer das gemacht hat, nämlich Tasha Hu, die bei The Witcher, Blood Origin, mitgeschrieben hat. Das war damals die erste Witcher-Spin-Off-Serie. Ich glaube, 4 Episoden waren das. Und sie ist jetzt auch beim Red Sonja-Reboot dabei, was kommt. Und das ist ja auch irgendwie so ein Projekt, was schon ewig irgendwie in der Mache ist. Bin ich ganz gespannt, was sie in Tomb Raider erzählt, wo sie auch irgendwie so eine große, ikonische, weibliche Figur der Popkultur minimal neu erfinden kann. Und das könnte ja ein sehr schönes Vorzeigeprojekt dann auch für das Red Sonja Reboot sein. Ganz wichtige Frage, wer spricht Lara Croft in der neuen Serie? Das ist tatsächlich Hayley Atwell, die ihr vermutlich als Agent Carter aus dem Marvel Cinematic Universe kennt. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Voice Casting. Und ja, also ihr müsst die Serie dazu im Originalton auf Englisch schauen. Ich habe ehrlich gesagt nicht rausgefunden, wie die deutsche Synchro genau aussieht, aber spätestens am 10.10. werden wir wissen, wer Lara Croft in Deutschland bei Netflix spricht, oder ihr switcht einfach in die UV-Version. Genau. Wirst du das schauen, Mats? Ich glaube, das wird ja ziemlich schnell sich wegschauen lassen, oder?
Das werde ich auf jeden Fall gucken. Und ich freue mich natürlich auch, dass Hayley Atwell die Rolle spricht. Denn ich bin ja immer jetzt für Serien-Connections gut. Das ist die zweite große Rolle von Hayley Atwell dann im Oktober, weil sie nämlich auch in der dritten Staffel von Heartstopper eine wichtige Rolle spielt.
Ah, okay.
Mhm. Kann man innerhalb von 2 Wochen die doppelte Dosis Hayley Atwell haben. Ich glaube, es gibt Schlechteres.
Vermutlich, ja.
Dann hast du noch eine Serie mitgebracht für ganz viel Liebe, bissige Liebe.
Bissige Liebe, ja. Das ist ehrlich gesagt auch so eine Serie, die lange hier bei uns in der Redaktion immer so genamedroppt wurde. Und das hat lange gedauert, bis ich einfach mal wirklich geschaut habe, Moment, was steckt denn jetzt dahinter? Es gab nämlich, falls ihr das gesehen habt dieses Jahr bei Amazon Prime, diese Maxton Hall-Serie, keine Ahnung, auch so ein kleiner Geheimtipp, die ich hier mal mitgebracht habe. Und da spielt mit ein gewisser Damien Hardung. Und als wir uns gefragt haben, naja, Moment, was macht denn Damien Hardung eigentlich als nächstes? Er ist ja gerade einer der aufsteigenden Stars in der deutschen Film- und Serienlandschaft. Da sind wir zu Love Sucks gekommen, die am 11.10. bei ZDF in der Mediathek online geht und dann ein paar Tage später auch im linearen Programm gezeigt wird. Genau, und Love Sucks, ehrlich gesagt, hört sich noch deutlich interessanter an als Maxton Hall. Maxton Hall hat ja, glaube ich, den Fokus. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe inzwischen sehr viel drüber gelesen und auch 1000 Videos und Trailer geschaut. Da liegt der Fokus ja schon sehr auf der Liebesgeschichte, auf den dramatischen Beziehungen der Figuren. Und Love Sucks hat auch so eine große Liebesgeschichte, hat dazu aber noch jede Menge Genre-Elemente geschickt. Bevor ich die enthülle, ganz kurz, was ist die Prämisse? Wir haben hier eine junge Protagonistin, erstmal eine Boxerin, gespielt von Havana Joy, über die ich auch noch gar nicht so viel rausfinden konnte. Also das scheint jetzt wirklich ihre erste große Breakout-Rolle zu werden. Die trifft auf einen geheimnisvollen jungen Mann namens Ben, der wird gespielt eben von Damien Hardung, und die beiden verlieben sich sofort ineinander. Das könnte das nächste Maxton Hall werden, wäre dann nicht eine Fehde, die Eltern der beiden untereinander austragen, wie sich herausstellt, ist nämlich Damien Hardungs Figur ein Vampir und die Familie von Havana Joys Figur, also Zeldas Familie, jagen seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, Jahrhunderten Vampire. Ihr merkt, es könnte kritisch werden. Es ist vielleicht so ein bisschen inspiriert von dem Twilight-Hype der Anfang 2010er Jahre. Ich habe mir aber dann den Trailer angeschaut und es geht auch sehr schnell in eine düstere Richtung. Also viele raue Bilder dabei. Dachte ich, da ist bestimmt auch so ein Einschlag von The Lost Boys oder so oder Near Dark. Also auch irgendwie diesen Vampirgeschichten, die jetzt nicht unbedingt mit diesem klassischen, hier ist Graf Dracula oder so, daherkommen, sondern das eher so versuchen, in einer Gegenwart oder zumindest in der Gegenwart, in der die Filme und Serien entstanden sind, zu verorten und den Menschen erstmal so ein Profil zu geben, was sie ja eben menschlich macht. Und dann kommt da eben dieser ganze Fantasy-Überzug drüber. Ich bin ehrlich gesagt neugierig geworden. Also dafür, dass ich das immer nur als, okay, das ist das neue Maxton Hall mit Vampiren abgespeichert, habe ich jetzt doch sehr, sehr großes Interesse, das mal anzuschauen. Es sind 8 Folgen insgesamt, 30 Minuten und wie gesagt, ab dem 11. Oktober in der ZDF-Mediathek, ich glaube 10 Uhr ist der Stichpunkt, ab dem ihr es streamen könnt, und wenn ihr aus irgendeinem Grund das lieber ganz normal im Fernsehen schauen wollt, könnt ihr das ab dem 31. Oktober tun. Da werden ab 20.15 Uhr die ersten 3 Folgen gesendet. 1. November gibt es die nächsten 3 Folgen und die letzten 2 Folgen der Staffel kommen dann am 2. November. Also da habt ihr einen dreiteiligen Binge-Marathon im linearen Fernsehen auch. Wird hier auch selten erwähnt. Naja, wirst du das schauen, Max? Oder hast du schon reingeschaut?
Ja, habe ich.
Und ist irgendwas, was ich gerade erzählt habe, zutreffend?
Ja, tatsächlich schon. Obwohl ich noch hinzufügen würde, so bei der Story her erinnert mich das tatsächlich so ein bisschen an Romy und Julia, nur mit Vampiren.
Oh ja. Mhm. Ja, da hast du ja auch diese Liebesgeschichte und die Elternhäuser, die sich nicht vertragen.
Genau, es gibt auch recht früh eine sehr große Party, die eine wichtige Rolle spielt. Also da gibt's schon so ein paar Parallelen zwischen Romy und Julia und Love Sucks. Nur mit mehr Blut auf jeden Fall. Ja, kann man sich auf jeden Fall auf die Merkliste setzen.
Okay.
Sehr interessant. Und ich finde es interessant, dass fast schon so ein neuer Vampir-Hype irgendwie im deutschen Serienbereich beginnt.
Oder?
Wir hatten Oderbruch dieses Jahr. Wir hatten jetzt gerade erst letzten Monat Der Upir bei Join. Und ich denke, da kommen bestimmt auch noch ein paar mehr. Gerne mehr Genreserien mit Vampiren auch gerne im deutschen Fernsehen.
Und die Krönung ist dann der neue Nosferatu-Film. Ja.
Der ist aber nicht deutsch,
der Film. Ach so, ja, der ist nicht deutsch. Aber es ist ein Vampirfilm. Pardon. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Serie mitgebracht, ohne Vampire.
Oh.
Aber dafür mit Cate Blanchett. Also was ist ein guter Tausch, glaube ich. Am 11. Oktober startet bei Apple TV Plus Disclaimer. Die hatten wir schon in unserer Highlights-Vorschau auch auf die großen Vorfreude-Serien dieses Jahr. Und das Ganze ist eine Psycho-Thriller-Serie mit Cate Blanchett, Kevin Klein, Sacha Baron Cohen und Cody Smith McPhee. Insgesamt 7 Folgen sind das. Die kommen wöchentlich. Und worum geht es? Disclaimer handelt von der Enthüllungsjournalistin Catherine Ravenscroft, auch schon so ein ganz toller Name, die gespielt wird von Cate Blanchett. Und der fällt eines Tages ein Roman mit dem Titel The Perfect Stranger in die Hände, in dem sie selbst die Hauptfigur ist und der ein Geheimnis enthüllt oder Geheimnisse ihrer Personen enthüllt, die sie eigentlich niemals preisgeben wollte. Und so dauert es dann auch nicht lang, bis ihr Ehemann und ihr Sohn eins und eins zusammenzählen können, dass es in diesem Buch um Catherine geht, und ihr Leben zerbricht dann Stück für Stück. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch den Autor des Romans, einen älteren Herrn, einen geschrulligen alten Herrn namens Stephen Brickstock, der genüsslich diabolisch dafür sorgen will, dass Catherines gesamtes Leben zerstört wird. Und denn er macht sie für den Tod seines Sohnes verantwortlich. Mehr soll dazu auch erstmal nicht verraten werden. Das Ganze ist natürlich besonders spannend, das Projekt, weil der Regisseur, der dahinter steckt, hinter dem Ganzen, ist Alfonso Cuarón, Children of Man, der Gefangene von Azkaban. Oder das ist jetzt seine erste Regiearbeit tatsächlich seit Roma, seit 2018. Also wir haben lange gewartet. Und natürlich wird die Serie auch wunderschön aussehen, weil die Kameramänner, die an der Serie beteiligt waren, sind Bruno Delbonnel, der unter anderem Amelie gemacht hat, oder auch Harry Potter und der Halbblutprinz, und auch natürlich Cuarons Frequent Collaborator Emanuel Lubezki. Der hat, glaube ich, schon 6 Filme mit Cuaron zusammen gedreht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, unter anderem auch Children of Man. Und ich weiß, dass die Serie bei KritikerInnen, die die Serie gesehen haben, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Auch bei uns in der Redaktion gehen die Meinungen auseinander zu der Serie. Ich selbst mochte sie sehr, sehr gern. Vor allem, weil sie sehr verspielt mit der Thematik Fakt und Fiktion umgeht und wer wie etwas erzählt, weil die Serie folgt den Figuren so durch unterschiedliche Erzählperspektiven. Jeder Hauptcharakter hat einen anderen Stil, eine andere Bildsprache und eine andere Erzählart. Also zum Beispiel, wenn wir Catherines Ehemann folgen in der Geschichte, dann ist das Ganze immer sehr ruckelig, mit Handkamera gefilmt, fast schon wie so ein Mockumentary teilweise, während dann eine Erzählstimme seine Geschichte in der dritten Person begleitet. Und bei Catherine hingegen gibt es auch eine Erzählerin, die in der zweiten Person spricht, und Stephen Brickstock wird von einem Ich-Erzähler begleitet, und wie das Ganze Sinn macht und mit der Geschichte zusammenhängt, das darf jeder, glaube ich, selbst dann für sich herausfinden. Das ist aber sehr, sehr interessant, so diese verschiedenen Erzählperspektiven. Und dann gibt es auch noch eine Flashback-Geschichte, die sich vom Stil nochmal komplett von den anderen unterscheidet. Und wie das Ganze mit der Erzählung zusammenhängt, das spoilere ich natürlich jetzt nicht. Aber mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Auch wenn ich recht schnell bemerkt habe, tatsächlich nach wenigen Folgen schon, wo die Serie damit hin will, mit ihren Spielereien, ist das trotzdem sehr, sehr faszinierend, das zu gucken. Und etwas, was natürlich auch noch erwähnt werden muss, sind die Sexszenen in der Serie. Das sage ich nur, holla die Waldfee. Also die Serie hat einige Szenen, das ist schon Softcore-Porno tatsächlich. Ist sehr, sehr interessant. Also Disclaimer ist jetzt vielleicht nicht das Meisterwerk geworden, was man sich von Cuarón gewünscht hat. Aber selbst mit 7 Folgen ein Tick zu lang, hätte auch ein bisschen weniger sein können. Aber ich würde sie trotzdem allen Thriller-Fans empfehlen, weil sie, wie ich finde, doch sehr, sehr faszinierend inszeniert ist und die meiste Zeit auch richtig, richtig gut aussieht. Und natürlich als Cate Blanchett-Fan auch unbedingt angucken. Matthias, hast du da schon reingeschaut oder wirst du das noch tun?
Also ich würde definitiv sagen, das ist mit Abstand das größte Highlight, was im Oktober startet. Ich bin so ausgehungert nach neuen Cuarón-Regiearbeiten. Es war eine lange Durststrecke. Ich meine, Roma, hier sein letzter Film, den er bei Netflix veröffentlicht hat, das war auch schon ein sehr großer Film, an den ich auch heute noch irgendwie täglich zurück denke, aber es macht mir eigentlich fast wahnsinnig, dass wir 6 Jahre lang nichts Neues von Cuarón gesehen haben und Deswegen, wenn er jetzt auch irgendwie wieder mit Lubezki und als Bonuskameramann Del Bonel auch noch dabei hat, das, ja, nee, ich, ja, schaut
must
das unbedingt.
Watch, ja.
Ja. Genau, wir bleiben
so,
bei...
jetzt noch ein Must-Watch.
Ja, noch ein Must-Watch auch aus dem Hause Apple TV Plus. Am 16.10. geht die wundervolle Feel-Good-Dramedy mit ganz viel Taschentuch-Potenzial Shrinking bei Apple TV Plus weiter. Wie bin ich auf diese Serie aufmerksam geworden? Ich glaube, der Einstiegspunkt sind natürlich die Stars, aber wenn ich eher so aus der Serienperspektive argumentiere, da gab es ja vor ein paar Jahren auch bei Apple Ted Lasso, die gestartet ist, und ich habe das Gefühl, das halbe Ted Lasso-Team hat sich hier zusammengeschlossen, um nochmal Shrinking zu machen, ganz konkret Brad Goldstein und Bill Lawrence, die waren auch schon bei Ted Lasso hinter der Kamera, teils auch vor der Kamera zu sehen, und den dritten, den sie sich hier ins Boot geholt haben, ist Jason Segel von, oh Gott, How I Met Your Mother, oder?
Ja,
Marshall. Das war eher, ja, ich muss langsam echt mal How I Met Your Mother schauen, es ist schlimm. Egal. Es geht um, ja, so ein kleines Team aus Therapeutinnen, die ein gemütliches Leben führen, naja, zumindest theoretisch, und schnell stellt sich heraus, auch diese professionellen Menschen haben Probleme, über die sie eigentlich mal mit anderen Menschen reden müssten, Dinge, die sie wegsperren, vor allem, wenn man dann eben so jemand ist wie Jimmy, das ist die Hauptfigur, gespielt von Jason Segel, der hat seine Frau verloren, das war ein Unfalltod, und ja, so richtig kann er das einfach nicht verarbeiten. Er driftet da immer wieder in Gedanken ab, flüchtet sich in Alkohol und Medikamente, und das Ganze hat dann natürlich auch sehr unmittelbare Auswirkungen auf seine Arbeit, auf sein privates, berufliches Umfeld, auf die Beziehung zu seiner Tochter auch vor allem. Das ist irgendwas, was er sehr spät erst realisiert, wie viel da auf einmal kaputt geht, weil er eben nicht in der Gegenwart gerade sein kann, sondern sein Kopf voll ist mit ganz vielen anderen wilden Gedanken, und die große Kontrastfigur dagegen ist der sehr pragmatische, sehr knurrige Dr. Paul Rhodes, gespielt von, Achtung, Harrison Ford. Also was für ein Megapull hier in dieser Serie, einfach mal Harrison Ford zu casten, und es ist auch ganz fantastisch, Harrison Ford in dieser Rolle zu sehen, weil für gewöhnlich hat er in den letzten Jahren ja vor allem eher so seine Best-of-Performances von Indiana Jones, von Rick Deckard in Blade Runner und von Han Solo in Star Wars ja wieder so aufleben lassen, und hier in Shrinking wird er in so ein Comedy-Dramedy-Setting versetzt und zeigt sich da wirklich von seiner von seiner knurrigen Seite. Ich meine, das kann Harrison Ford einfach sehr gut, aber dahinter steckt
ich
auch immer was.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist tatsächlich die Rolle, die am ehesten Harrison Ford
ja,
echt
oder?
Nahe ist, dieser zynische, knurrige alte Mann.
Aber es steckt dann auch immer ganz viel unerwartete Empathie irgendwie mit drin und sehr viel Feingefühl, und also ist es definitiv eine Serie, die auf der Wellenlänge von Ted Lasso mitschwingt. Es gibt Dinge, wo die ganz dramatisch sind, aber dann trotzdem immer wieder eine Figur auftritt, die das irgendwie in eine neue Perspektive rücken kann, die das neu einordnen kann, die einen vielleicht auch einfach nur in den Arm nimmt und so. Und ist definitiv eine wholesome Serie, definitiv eine Nicecore-Serie, definitiv eine Feel-Good-Serie. Eine wichtige Figur möchte ich auch noch erwähnen, beziehungsweise nicht Figur, sondern Schauspielerin Jessica Williams darf man da in dem quasi in diesem Dreiergespann von Hauptfiguren eigentlich nicht vergessen. Die kennt ihr vielleicht aus Fantastic Beasts 3, da hat sie die Zaubererin, die Hexe, die Zaubererin. Oh Gott, was sagt man denn da?
Magierin.
Die Magierin.
Eins von beidem.
Eulalia Hicks hat sie da gespielt. Und die kommt auch schon in den Fantastic Beasts Film rein, wie so ein Energiebündel. Richtig toll geschriebene Figur, auch wenn sie da nur eine Nebenrolle gespielt hat, aber ich finde die Jessica Williams bringt auch viel von dieser Energie mit in Shrinking und ist dann auch doch nochmal ein sehr, sehr erfrischender Kontrast zu den beiden Männern, die immer sehr auf der einen Seite des Spektrums irgendwie sind, halt entweder Jason Segel komplett niedergeschlagen, Harrison Ford knurrig, auch so ein schönes Wort, was ich jetzt bestimmt 8-mal gesagt habe, egal. Und dann grätscht einfach Jessica Williams mit sehr viel Lebensfreude dazwischen. Schaut euch das unbedingt an. Ich befürchte, das ist noch eine Serie, die komplett unter dem Radar fliegt. Ich glaube auch tatsächlich, ausschlaggebender Grund, warum ich die Serie geguckt habe, weil das Daisy Ridley mal irgendwann in einer ihrer Insta-Stories erwähnt hatte. Und ich fand das eigentlich einfach nur cute, dass sie irgendwie so die Harrison Ford-Serie, die kein Mensch schaut, ins Rampenlicht stellen will. Und dann habe ich angefangen, es zu gucken und habe wirklich gar nicht mehr aufgehört, weil ja, es ist einfach sehr wertvoll, was da alles passiert. Besonders schön ist, wir haben zwei Bonusfolgen, nachdem die erste Staffel 10 Folgen lang ging, gibt es jetzt 12 Stück in der zweiten Staffel. Premiere gibt es mit einer Doppelfolge, wie gesagt. Am 16.10. geht das los und dann bei Apple TV Plus werden die Folgen im Wochentakt veröffentlicht. Und falls ihr nach diesem...
Es gibt sogar noch einen Bonus.
Oh, was ist denn
noch? Den möchte ich noch kurz erwähnen.
Oh ja, hau raus.
Es gibt nämlich einen neuen Darsteller in der neuen Staffel. Und zwar spielt Serien-Co-Schöpfer Brett Goldstein, a.k.a. Roy Kent aus Ted Lasso, jetzt auch mit in der Serie.
Fucking Roy Kent. Oh Gott, darf ich das im Podcast sagen?
Also Roy Kent spielt der nicht, aber eine andere Rolle, die nicht gespoilert werden soll. Aber könnt ihr euch freuen.
Hast du es schon gesehen?
Die ersten 4 Folgen.
Kannst
aber
du sagen,
ich darf noch nicht drüber sprechen.
Ach so, ja. Oh, deswegen stelle ich das vor. Es ergibt alles Sinn.
Leider, ja. immer diese Embargos. Ah.
Ja, ich hätte jetzt nur eine Frage zu Roy Kent oder halt zu Brad Goldstein-Figur gehabt. Aber egal, lass uns weitermachen, denn ich glaube, wir gehen sehr gut gelaunt weiter am 21.10. Vielleicht wird es aber auch minimal schaurig. Am 21.10. startet bei Amazon Prime das LOL Halloween Special. Das ist das zweite Special, was aus diesem Last One Laughing Franchise von Michael Bulli-Herbig rauskommt. Also das ist nicht direkt von ihm erfunden. Das ist auch eine Adaption von einem Format, was es inzwischen ungefähr in jedem Land gibt. Da gab es letztes Jahr das Weihnachtsspecial. Dann hatten wir dieses Jahr die 5. Staffel. Und jetzt sind wir beim Halloween-Special angekommen. Das erste seiner Art. Das Konzept ist wieder angelehnt an das Weihnachtsspecial. Also nicht alle Promis, die eingeladen werden, treten gegeneinander an, sondern wir haben wieder Pairings sozusagen, 4 Paare, zu denen, ich lese einfach mal ganz kurz vor, gehören dieses Jahr Bill Kaulitz und Tom Kaulitz. Das ist, glaube ich, what? Ja, die sind gerade wirklich überall, haben hier ein Karrierehoch wie schon lange nicht mehr. Bin ich auch sehr gespannt, wie die sich da schlagen, weil die ja auch noch nie unbedingt in so einer Umgebung irgendwie aufgetreten sind, vor allem wenn sie dann gegen Leute wie Thorsten Sträter, Mirja Bös, Paulina Roszynski, Olaf Schubert und Annette Frier antreten, und Annette Frier ist zusammen mit Sascha hier, dem Sänger, I guess. Ja.
Ja.
Das seht ihr mal, wie aus der Welt ich gefallen bin. Hilfe. Ich freue mich drauf, weil weiß nicht, das Weihnachtsspecial war super witzig. Hatte natürlich den Bonus, dass da Anke Engelke und Sebastian Pastewka zusammen zu sehen waren. Aber weiß nicht, vielleicht sind ja Bill und Tom Kaulitz auch ein sehr eingespieltes Team. Die haben ja auch einen Podcast zusammen, hatten jetzt ihre Netflix-Serie zusammen. Ich werde mir das auf alle Fälle anschauen. Bist du bei LOL noch dabei oder?
Ich feiere das immer, jede Staffel. Ja. Und natürlich, jede Staffel hat immer so diese Wildcards, wo du denkst, hä, das sind doch Leute, die gar nicht witzig sind, oder ja, die können doch, das sind doch keine Comedians. Und manchmal können die aber trotzdem auch überraschen. Meistens nicht, meistens sind das aber auch die, die als erstes rausfliegen. Bin ich sehr gespannt auf die Halloween-Staffel und vor allem, wie gruselig es dann auch wird.
Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist immer nur eher so eine Dekor-Frage. So,
ja,
weiß ich.
Ja, ja.
Also ich habe selten das Gefühl, dass es... Also oder jetzt selten, so viele Specials hatten wir ja nicht, aber bei Weihnachten, ich glaube, es war einfach so der schöne Rahmen, du hast das irgendwie so als zusätzliches Geschenk unter dem Weihnachtsbaum und kannst das irgendwie schön über die Feiertage schauen und weiß
also
nicht.
Die Songs von Anke Engelke und Bastian Pastewka waren die besten Weihnachtsgeschenke, die ich je bekommen habe.
Oh, sag ihnen das mal, ich glaube, da freuen sie sich drüber. Ja, naja, das schönste Weihnachtsgeschenk von Bastian Pastewka wäre natürlich, wenn er Triple Wix dreht, aber naja, ich glaube, das wird niemals passieren. Egal. Machen wir weiter. Oh Gott, ich bin schon wieder an der Reihe. Mit einer Serie, die uns jetzt aber wirklich in ganz andere Gefilde transportiert. Am 24.10. startet Territory bei Netflix. Das haben wir einfach mal getauft als das australische Yellowstone. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Umschreibung ist. Ich befürchte nicht, aber es sind wirklich einige verblüffende Parallelen zu entdecken. Wir sind nicht im Westen der USA, sondern im Outback von Australien und finden uns in Marion Station ein. Das ist da der zentrale Schauplatz der Serie. Eine riesige Rinderfarm, tatsächlich sogar die größte Rinderfarm der Welt. Und die befindet sich seit ganz vielen Generationen im Besitz der Familie Lawson, und losgetreten wird die Handlung ähnlich wie bei Succession, so ein bisschen von der Frage der Nachfolge des Erbes. Wer positioniert sich da? Wer wird diesen Betrieb weiterführen? Weil so eine eindeutige Figur, die das Ganze in die Zukunft trägt, die gibt es da am Anfang nicht. Und deswegen sind natürlich erstmal alle Figuren im Kreis der Familie interessiert, da einen Move zu machen und sich zu empfehlen, weil diese Farm natürlich sehr viel Geld einbringt, sehr viel dich in eine mächtige Position bringt. Allerdings ist der Erbschaftsstreit nicht nur innerhalb der Familie im Gange, sondern auch verschiedene Parteien außenrum haben da großes Interesse. Also natürlich das Offensichtlichste wäre die Konkurrenz, aber dann kommen auch noch so Parteien mit rein wie, naja, was sagt eigentlich die Politik dazu? Oder was sagen irgendwelche indigenen Parteien, die vielleicht auch irgendwie sich Gedanken machen, Moment, was passiert denn hier mit dem ganzen Land und so weiter? Und ja, also eigentlich würde ich sagen, ist da eine perfekte Ausgangssituation für eine große Familiensaga, auch irgendwie für so ein episches Australien-Drama gegeben. Also ähnlich wie Yellowstone hier, die ja eines der uramerikanischen Genres halt den Western verbindet mit der Familiengeschichte, könnte das Territory hier ebenso tun. Also der Trailer, falls ihr ihn schon gesehen habt, wenn nicht, könnt ihr ihn euch anschauen, er ist schon längst erschienen, setzt da ganz auf das Drama.
Das sieht schon alles sehr, sehr nach Yellowstone aus, ja. Oder? Die australische Netflix-Antwort auf Yellowstone. Vor allem, es gibt da auch eine Figur, die von Anna Torv gespielt wird. Das ist, glaube ich, die Schwiegertochter des Verstorbenen, die dann so ein bisschen um die Macht buhlt, dieses Betriebs. Und die erinnert mich so ein bisschen an Beth, auch wie sie aussieht von Yellowstone. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Das sieht alles sehr nach Yellowstone aus.
Ja. Ich finde es eigentlich fast schon langweilig, dass es so sehr an Yellowstone dran ist. Aber egal, keine Ahnung. Ich meine, es sind nur 6 Folgen. Ja, es sind nur 6 Folgen. Das heißt, vielleicht werfe ich auch mal einen Blick rein. Es ließe sich ja dann theoretisch vielleicht sogar an einem Abend wegwünschen. Mal gucken.
Sieht auf jeden Fall actionreicher aus im Trailer.
Ja. Wir bleiben bei Netflix,
kommt auf die
oder?
Liste. Ja, am 25. Oktober, dort beginnt Die letzte Nacht in Tremor auf Netflix. Das ist ein spanischer Mystery-Thriller. Es gibt leider noch keinen Trailer, aber ein Name hat die Serie direkt auf meine Watchlist tatsächlich katapultiert. Und zwar Regisseur und Drehbuchautor Oriol Paulo steckt hinter der Serie. Der hat ganz fantastische Thriller gedreht mit Julia's Eyes, The Body und vor allem Der unsichtbare Gast, ein ganz, ganz toller Thriller. Und auch die Harlan Coben-Serie, Kein Friede den Toten, hat er auch inszeniert. Das ist für mich auch die beste von den ganzen Harlan Coben-Serien gewesen. Deswegen ist mein Hype für seine neue Serie jetzt schon da und das Ganze basiert auf einem Roman von Miquel Santiago. Und es geht um den Komponisten und Musiker Peter Harper, ist jetzt kein klassisch spanischer Name, der sich nach einer Scheidung inmitten einer kreativen Schaffenskrise in ein abgelegenes Haus in einem Küstendorf zurückzieht, wo er nahezu in völliger Abgeschiedenheit lebt. Und die einzigen Menschen in der Umgebung sind ein Ehepaar, das im Haus nebenan wohnt. Und eines Nachts bricht ein gewaltiger Sturm über der Küste herein und Peter wird von einem Blitz getroffen. Und er überlebt zwar, aber hat nun plötzlich schreckliche Kopfschmerzen und verstörend albtraumhafte Visionen, woraufhin es ihm zunehmend schwerer fällt, zwischen Realität und Traum zu unterscheiden. Mehr ist noch nicht bekannt. Ich wette, da gibt es jede Menge Twists. Wenn ich Oriol Paulo kenne, dann ist er auf jeden Fall für sehr, sehr crazy, übernatürliche Twists auch bekannt. Da freue ich mich schon sehr. 8 Folgen sollen das Ganze sein. Und bisher wurde ich von dem Herrn Paulo noch nicht enttäuscht. Deswegen freue ich mich auch schon auf Die letzte Nacht in Tremor.
Er war mir.
Matthias, hast du seine Filme schon gesehen?
Ich hatte ihn jetzt nicht so im Blick, ehrlich gesagt, als so einen großen kreativen Kopf, den man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Deswegen schön, dass du das irgendwie hier gerade ausgebreitet hast.
Ich hatte es nur in den. Auf jeden Fall mal Der unsichtbare Gast auf deine Watchlist setzen.
Ja,
der ist okay. Ganz, ganz toll.
Ich fand es nur witzig, weil du hattest das so ganz groß in unserem Dokument irgendwie so Ausrufezeichen und ich so, hä?
Oriol Paulo.
Ja, so, was? Aber gut, jetzt weiß ich mehr.
Falls ihn sonst keiner kennt, spätestens jetzt.
Ich finde es gut, dass du seinen Ruhm hier durch den Podcast verbreitest.
Ja.
Ja, am gleichen Tag haben wir auch bei Amazon einen großen Neustart. Like a Dragon Yakuza, das ist eine Live-Action-Serienverfilmung der gleichnamigen Videospielreihe, die seit 2005 existiert und wirklich schon riesengroß ist. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das ist. Hab leider nie eins der Spiele gespielt. Natürlich immer mal so im Vorbeigehen mitbekommen, dass das ein Ding ist und dass das cool ist und dass es da auch schon diverse Versuche gab, das zu verfilmen. Es gab sogar schon einen Film. Ich glaube, es gab sogar technisch gesehen sogar schon zwei Filme. Ich konnte jetzt allerdings nicht genau einordnen. Wie filmisch die genau sind. Ich habe auf alle Fälle rausgefunden, das eine ist etwas, was eher so im Bereich von 40 Minuten ist und das andere, was 2007 kam, ist dann so der abendfüllende Spielfilm mit über 100 Minuten Laufzeit, aber jetzt hier die allererste Live-Action-Serie, das Franchise und für sicherlich viele Menschen wie mich zum Beispiel ein guter Moment, um endlich mal in dieses Franchise einzusteigen, rauszufinden, um was es da wirklich geht. Ganz grob die Prämisse, es geht da um eine Figur namens Kazumo Kiru und es handelt sich um ein ehemaliges Yakuza-Mitglied, was sehr viel Zeit im Gefängnis verbracht hat, ziemlich genau 10 Jahre, kommt dann wieder zurück in seinen Kiez in Tokio und muss feststellen, oh, es hat sich einiges verändert seit früher und dann gilt es da so ein paar Hindernisse zu umschiffen, zu gucken, wie kommt man da rum, aber natürlich klappt das natürlich alles nicht. Und es gibt viel Krawall in den Straßen von Tokio. Es sind insgesamt 6 Folgen und auch interessant ist hier die Veröffentlichungsstrategie. Amazon veröffentlicht das nämlich in 2 Blöcken. Wir haben am 25. Oktober den 1. Block mit 3 Folgen und am 1. November dann den 2. Block mit den abschließenden 3 Folgen. Also ihr müsst eine Woche warten, um das komplett zu gucken. Aber vielleicht passt das ja auch ganz gut in den Rhythmus. Man muss ja nicht alles immer an einem Abend direkt wegbingen, sondern kann sich das auch so häppchenweise anschauen. Ehrlich gesagt bin ich eher einer, der Sachen häppchenweise schaut.
Ja, und vor allem, das sind ja 2 große Häppchen mit 3 Folgen
jeweils. Ja, also wollte gerade sagen, ich bin schon mit 3 Folgen Herr der Ringe an einem Stück überfordert. Ich bin jemand, der von The Pinguin erstmal 30 Minuten geschafft hat, bevor er wieder reingekommen ist. Das ist, meine Häppchen sind momentan sehr klein geschnitten.
Ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt.
Hast du die Spiele gespielt?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe auch Fallout nicht gespielt. Und da war die Amazon-Adaption auch sehr, sehr gut.
Ja, also generell momentan wieder echt viele Videospielverfilmungen, die so die Runde machen. Das kam jetzt auch vor ein paar Tagen der The Last of Us Staffel 2 Trailer. Wir sind gut versorgt.
Über Borderlands reden wir gar nicht erst, das existiert nicht. Es gibt ganz tolle Videospielverfilmungen zurzeit.
Ja, also es wäre ein guter Punkt, um zu sagen, ich fand Borderlands super unterhaltsam. Claptrap, dieser Roboter von Jack Black im Original gesprochen, das ist schon so ein heimlicher Held des Kinojahres für mich. Aber ich schweige lieber, bevor alle jetzt erbost sind, den Podcast hier abbrechen, weil wir haben noch 2 sehr spannende Tipps, die wir vorstellen möchten.
Genau, wenn du weiter über Borderlands sprichst, wird sonst der nächste Serientitel gleich wahr.
Okay. Gut, dass wir getrennt voneinander aufnehmen.
Das war jetzt die tollste Überleitung. Achtsam Morden kommt am 31. Oktober zu Netflix. Die hatten wir schon 2-mal in der Highlights-Vorschau und jetzt kommt sie tatsächlich endlich. Es ist eine deutsche Netflix-Serie und eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Carsten Düss. Dem Auftakt einer ganzen Romanreihe, die jetzt mittlerweile schon 5 Bände umfasst. Staffel 1 adaptiert aber erstmal nur das 1. Buch mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Bekannt unter anderem aus Oh Boy, Werk ohne Autor und Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Auch ganz toll. Mhm. Und das Ganze ist eine Crime-Comedy-Geschichte mit sehr, sehr bitterbösem schwarzem Humor. Denn es geht um einen überlasteten Anwalt namens Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling. Und sein Job nimmt ihn so sehr ein, dass für seine Ehe und seine Tochter keine Zeit mehr übrig bleibt. Und bevor seine Ehe komplett zerstört ist, soll er an einem Achtsamkeitstraining teilnehmen, um seine Work-Life-Balance und seinen Dauerstress in den Griff zu bekommen. Und der Achtsamkeitsexperte Joschka Breitner, auch ein ganz toller Name, bringt ihn dabei bringt ihm zahlreiche Übungen und Techniken bei, mit denen er zukünftig dann seinen Alltag achtsam und stressfrei meistern kann. Und das stellt sich aber doch als recht schwierig heraus, denn sein größter Klient ist der Gangster Dragan Sergovic und der begeht einen Mord und Björn soll die Sache richten. Und womit Björn überhaupt nicht gerechnet hat, seine neu erlernten Methoden zur Stressbewältigung machen ihn bald selbst zum Mörder. Und während sein ganzes Leben dann von Tag zu Tag weiter eskaliert, gibt es nur eine Möglichkeit, um im Chaos nicht zu versinken, und zwar tief durchatmen. Ich kenne das Buch. Ich finde es extrem witzig. Ich mag diesen sehr bösen Humor. Das Ganze hat schon so einen Funken Breaking Bad, nur mit mehr Comedy und mit einem Anwalt. Und ich glaube, das könnte ein großes Netflix-Highlight dieses Jahr werden. Genau, 8 Folgen sind das. An Halloween kommen sie für den Halloween-Binge. Achtsam morden. Matthias, hast du schon mal was davon gehört?
Ja, ich habe tatsächlich schon was davor gehört, aber auch nur, weil ich mich durch die Arbeit damit beschäftigt habe. Ansonsten hätte ich es, glaube ich, nicht auf dem Radar. Ich finde es auf alle Fälle poetisch, dass wir irgendwie den Oktober mit einem großen Prestige deutschen Serienprojekt Where's Wanda bei Apple TV Plus anfangen und quasi mit einem anderen großen deutschen Prestige Serienprojekt bei Netflix beenden können. Und dann auch noch Tom Schilling, der tatsächlich in Fabian Gang vor die Hunde wirklich, wirklich gut war. Das ist auch so der letzte Stand, bei dem ich auf ihm bin, habe ich Lust, mich weiter rein zu gucken.
Auf jeden Fall. Vormerken, achtsam morden und ganz am Ende sind wir tatsächlich noch nicht. Es ist zwar Halloween, aber es gibt noch eine Serie an Halloween, die ihr gucken könnt, und zwar bei Sky. Da startet am 31. Oktober Chucky Staffel 3. Das ist eine meiner aktuell liebsten Horrorserien und generell das ganze Chucky-Franchise ist für mich eines der coolsten Franchises, Horror-Franchises überhaupt. Chucky, die Mörderpuppe, gibt es schon seit 1988 und was selten eigentlich in solchen Horrorreihen ist, seit über 35 Jahren wird wirklich auch eine Kontinuität beibehalten in dieser Reihe. Und was ich so spannend an den Film finde, ist, dass sich dieses Franchise nie wirklich wiederholt. Ja, es gibt immer um diese kleine rothaarige Mörderpuppe, aber jeder Film hat immer so einen eigenen Ton, einen eigenen Style her und da bildet auch die Serienfortsetzung keine Ausnahme, weil auch dort jede Staffel ein eigenes Setting mit einem eigenen Vibe hat. Und das, obwohl wir trotzdem einem festen Ensemble von Charakteren folgen. Das sind dann nicht nur bekannte Figuren wie Chucky und Tiffany beziehungsweise Jennifer Tilly oder andere Filmcharaktere wie Andy Barclay und Nika, sondern besonders ans Herz gewachsen sind mir dann die neuen Figuren, die für diese Serie erschaffen wurde. Und das ist ein Trio von Teenagern, die heißen Jake, Devin und Lexi, die von Chucky immer wieder tyrannisiert werden. Und die machen die Serie wirklich für mich so besonders, weil mit Jake und Devin zwei queere Hauptcharaktere und ihre Beziehung im Fokus stehen, was der Geschichte nochmal so einen ganz anderen Twist gibt. Also eigentlich kann man Chucky beschreiben als Heartstopper mit Slasher-Horror. Das trifft es dann. Es gibt diese wholesome Boy-meets-Boy-Liebesgeschichte und dann halt auch Hardcore-Horror und Camp-Horror. Sehr, sehr cool. Und vielleicht noch kurz zu Staffel 3. Nachdem wir in Staffel 1 so ein Kleinstadt-Setting hatten und Staffel 2 größtenteils auf einer katholischen Sonderschule spielte, warum auch nicht, gibt es in Staffel 3 jetzt Puppenhorror im Weißen Haus tatsächlich. Chucky schleust sich nämlich als unschuldiges Spielzeug in die Familie des US-Präsidenten ein und bald schon, wie soll es auch anders sein, passieren Morde in Washington D.C., während Jennifer Tilly im Todestrakt sitzt und einen Weg sucht, um der Todesstrafe zu entkommen. Das Ganze ist wieder herrlich überdreht. Die dritte Staffel, die startete in den USA letztes Jahr schon, nur mit ein paar Folgen. Dann musste sie ein paar Monate unterbrochen werden wegen diesen Hollywood-Streiks. Und jetzt kommt sie endlich auch nach Deutschland und mag auch die dritte Staffel sehr, sehr gerne, weil sie auch nochmal so ein paar spannende neue Ideen mit reinbringt, die Chucky nochmal neue Facetten abgewinnen. Und von den Kills und dem Gore her ist, glaube ich, Staffel 3 meines Eindrucks nach sogar die brutalste Staffel bisher. Die hat schon echt einige crazy Tode. Ja, ich liebe Chucky. Und ich wollte es natürlich auch mitbringen, weil vielleicht sprechen wir jetzt zum letzten Mal über die Serie, was sehr traurig ist, weil seit Monaten hängt das Schicksal der Serie so ein bisschen in der Schwebe. Da ist noch nicht entschieden, ob sie abgesetzt wird oder nicht. Deswegen guckt alle fleißig Chucky. Aber ich bin zuversichtlich, dass selbst wenn die Serie gecancelt wird, der Schöpfer des Ganzen, Don Mancini, sein Franchise einfach in Filmform wieder weiterführen wird. Weil genau wie die Mörderpuppe ist die Reihe auch schon mehrfach von den Toten zurückgekehrt. Wir werden Chucky nicht los. Genau. 8 Folgen ab Halloween bei Sky und beziehungsweise Sci-Fi. So, Matthias, damit sind wir durch mit der Monatsvorschau. Wir haben es geschafft, den Oktober.
Ja.
Ich lebe noch. Ich kann noch einigermaßen
sprechen.
Ich bin
begeistert.
Ich bin nicht in Ohnmacht gefallen. Unter den 15 Serienstarts, die wir euch vorgestellt haben, ist hoffentlich der ein oder andere spannende Titel dabei gewesen, der jetzt auf eurer Merkliste landet. Alle Titel mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Dann danke dir, Matthias, für die Serien, die du mitgebracht hast.
Ja, danke dir fürs Durchhalten. Das wäre ein sehr einsamer Podcast ohne dich geworden.
Ja, jetzt geht's erstmal ab in Urlaub für mich.
Ja, genieß es. Erhol dich gut.
Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.